Und wollen wir nicht zusammen was machen? Und die Antwort war, ja, warum nicht? Ne? Also es kann so einfach sein, glaube ich. Und ich glaube, man muss einfach ein bisschen, vielleicht, also das würde ich empfehlen, ein bisschen unbefangener an die Themen rangehen. Ne? Und nicht immer davon ausgehen, dass alles teuer ist. Ja, es kann teuer werden, aber hörst du doch erstmal an.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün, dem Podcast zu Nachhaltigkeit und Logistik von und mit Timo Landner und mir, Moritz Petersen. Unser heutiger Gast ist Marco Schenk, Supply Chain Network Manager bei Gebrüder Heinemann. Die meisten kennen Heinemann vom Duty-Free-Shop hinter der Sicherheitskontrolle. Tatsächlich steckt da noch viel mehr drin. Ein großes Netzwerk von international verteilten Verkaufsstellen. Und Gebrüder Heinemann hat sich vorgenommen, seine Transportemissionen im Scope 3 bis 2030, also bis in 4 Jahren, zu halbieren. Absolut, nicht relativ. Wir wollten wissen, wie sie das machen, denn das ist ja schon ein ambitioniertes Ziel. Wir reden mit Marco über intermodale Verkehre in die Türkei, über eine elektrische Trailerachse und noch viel, viel mehr. Vor allem aber lernen wir viel über eine sehr unaufgeregte, nüchterne Haltung zu dem Thema, die Marco auf den Punkt bringt mit dem Satz, es zu versuchen, ist besser als es nicht zu tun. Marco und seine Kollegen kommunizieren viel mit Partnern und probieren dann einfach aus. Und wenn es gut läuft, mehr davon. Wenn es nicht so gut läuft, dann hat man es halt zumindest probiert. Viel Spaß mit Marco Schenk von den Gebrüdern Heinemann.
Moin, Marco.
Moin zusammen.
Marco, magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Marco Schenk. Ich bin Supply Chain Network Manager bei der Firma Heinemann. Komme ursprünglich aus dem Bereich Logistik, also bin von Hause aus Spediteur tatsächlich. Hab zwar irgendwann nochmal ein BWL-Studium nachgeschoben, aber vom Gefühl her bin ich eher Logistikdienstleister und Spediteur. Und bin bei der Firma Heinemann dafür da, das Netzwerk zu optimieren, die Nachhaltigkeit zu optimieren und zu schauen, wie wir allgemein unsere Supply Chain nach vorne bringen können.
Und darüber werden wir explizit und intensiv sprechen. Aber zu Beginn dann nochmal die weiterführende Frage. Gebrüder Heinemann, das ist dein Arbeitgeber. Magst du uns den mal vorstellen, was ihr tut, was ihr macht, wie groß ihr seid und so weiter und so fort?
Ja, sehr gerne. Also Gebrüder Heinemann ist ein Familienunternehmen, sehr traditionelles Hamburger Kaufmannsunternehmen. 1879 gegründet. Immer noch familiengeführt, in der 5. Generation und wir haben weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Ich glaube, die meisten Leute bringen Heinemann so ein bisschen mit diesem Airport-Geschäft in Verbindung, also dieser klassische Duty-Free-Shop, den man betritt, wenn man quasi in einen Flughafen kommt. Tatsächlich ist es aber viel mehr. Wir betreiben daneben auch dann die Stores für die Brands in den Flughäfen. Also es könnte sein, dass sowas wie ein Mont Blanc Store oder so von unseren Mitarbeitern betrieben wird, weil wir quasi dann auch unser Know-how an den Standorten mitverkaufen. Darüber hinaus, nicht zu unterschätzendes Geschäft ist bei uns das Thema Border Shops. Ganz witzig, ich war jetzt diese Woche seit Sonntag in Rumänien und habe mal gesehen, wie groß die sind. Also das ist Wahnsinn. Dann, wo wir eigentlich so ein bisschen herkommen und was auch größer wird tatsächlich, ist das Thema Kreuzfahrtschiffe. Vielleicht kennt jemand diese Mein Schiff von TUI und da gibt es immer dann Overseas, so eine Einkaufsmeile in den Schiffen. Da betreiben wir die tatsächlich auch, unter anderem mit eigenen Mitarbeitern. Und anderes großes Geschäftsfeld ist dann noch der Bereich Inflight. Also alles, was auf einem Flugzeug verkauft wird. Jeder kennt die Herren und Damen, die dann rumkommen und nochmal, wenn man sitzt im Flugzeug, irgendwie ein Goodie verkaufen möchte oder sowas. Das machen wir auch. Und was wir dann noch machen, das ist aber eher kleiner, sind so Duty, also Free Trade Areas oder Military Zones, also unsere Bundeswehr, die dann mit Zigaretten beliefert wird oder ähnlichem. Und das alles zusammen ist Gebrüder Heinemann. Deswegen finde ich immer wichtig, das nochmal zu erklären. Mir selber war das nicht bewusst, als ich bei Heinemann angefangen habe.
Das heißt, eigentlich seid ihr Einzelhändler in sehr, sehr uniken Positionen und Stellen, richtig? Weil
nicht nur Einzelhändler, sondern auch Wholesaler. Ne? Also wir haben dann B2B-Geschäft. Es könnte sein, dass wir einen Flughafen nicht betreiben selber, aber wir ihn beliefern einfach oder Kreuzfahrtschiff-Ausrüster oder sowas. Ne? Das machen wir auch. Aber grundsätzlich hast du recht, das ist genau so. Wir unser USP ist, dass wir an Stellen verkaufen, wo anderen einfach das Know-how fehlt. Also wenn man mal sich vorstellt, was Zollrecht in Deutschland bedeutet und das auf alle Länder gestülpt, das ist einfach wahnsinnig viel Know-how, was da drin steckt und grenzt uns dann ab von einem Amazon oder so, ja. Weil wir natürlich auch ganz andere Anforderungen an die Sicherheit haben. Ne? Denk mal an Belieferungen von Flugzeugen, wo wir quasi Onboard-Supplies liefern, dass da natürlich der Sicherheitsstandard höher ist, ist selbsterklärend.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was ist denn im Supply Chain Network Management bei Heinemann dann anders als jetzt bei, ich weiß nicht, irgendeinem Supermarkt, einer Supermarktkette? Also Sicherheit, dann
hohe Warenwerte auf jeden Fall. Also ich habe noch nicht bei einem anderen Großhändler gearbeitet. Deswegen kann ich nur sagen, was für mich besonders ist als mit einer Brille des Logistikers, sage ich mal, als Nahverkehrsdisponent, der ich mal war. Und ich kann sagen, dass der Transportmodi extrem divers ist. Ja, also wir haben von Paketzustellung zu Lkw-Zustellung, Luftfracht, Seefracht, intermodale Verkehre. Also jemand, der bei uns im Supply Chain Network Management arbeitet, der muss ein solides Grundwissen über viele Verkehrsträger besitzen. Ich glaube, das ist sehr besonders. Und dann, wie du sagtest, Sicherheit. Ja, also unsere Warehäuser sind Luftsicherheitsbereiche. Und dementsprechend müssen auch unsere Mitarbeiter Background gecheckt sein, wenn sie dort regelmäßig arbeiten. Und die Fahrer besonders geschult, um Onboard-Supplies beliefern zu dürfen. Auch die sind dann Background gecheckt. Und das ist sehr aufwendig und kostenintensiv teilweise. Und hohe Warenwerte natürlich, ne? Also viele Spediteure sagen uns ab, weil sie sagen, so in der Höhe mit den Warenwerten möchte ich, kann ich nicht versichern.
Gib uns doch mal zusätzlich nochmal einen guten Überblick darüber, wie sich das gesamte Umfeld vielleicht in den letzten 10 Jahren so geändert hat eigentlich, in dem du oder in dem Gebrüder Heinemann tätig ist. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, die in die Zukunft halt reingerichtet auch sich so ändern werden, im Sinne jetzt von einer positiven Veränderung wie auch einer negativen Veränderung, mit denen ihr halt gerade worum ihr euch kümmern müsst?
Also wir merken, dass das Thema Nachhaltigkeit, was auch ein großes Ziel von uns ist, in den Fokus rückt und es tun sich auch Dinge. Also ich bin ein Logistiker und aus meiner Logistikbrille passiert gerade sehr viel. Was sich negativ entwickelt, ist die politische Lage. Also wir haben derzeit kaum ein Jahr, in dem wir in Ruhe unsere Transporte durchoptimieren können, in dem wir einfach neu planen, neu denken können, weil einfach zu viel passiert. Ja, denken wir gerade mal an Middle East, das ist einer unserer größten Wachstumsmärkte aktuell, wo wir auch viel hinsichtlich Nachhaltigkeit machen wollen und uns große Ziele gesteckt haben. Und jetzt fahren keine Schiffe mehr. Also was bleibt mir übrig, um meine Stores zu beliefern? Das ist halt die Luftfracht, ne? Was wir gar nicht wollen. Und eigentlich unser Ziel ist, das komplett zu vermeiden. Ja, also das muss man, also eigentlich denkt man ja, okay, wir sind an Flughäfen, wie irre ist das denn? Das ist ja total gar nicht nachhaltig, aber wir versuchen trotzdem für unseren Teil, das sehr nachhaltig zu gestalten.
Wie seid ihr zu dem Thema Nachhaltigkeit gestoßen? Wie habt ihr es aufgesetzt, bevor wir dann explizit mal auch auf deine Rolle halt eingehen wollen?
Also die Firma Heinemann hat sich da sehr ambitionierte Ziele gesteckt und ich kann halt aus diesem berühmten Scope 3 halt ein bisschen berichten, dass wir quasi bis 2030 50% unserer Transportemissionen einsparen möchten, beziehungsweise im Scope 3 einsparen müssen. Und da ist natürlich der größte Hebel Transport. Und von dort runtergebrochen kann ich berichten, dass quasi jeder Mitarbeiter in meinem Team anteilig an den Prozentwerten, die quasi jährlich zu erreichen sind, ja, ein persönliches Ziel damit verbunden hat. Also unsere Zielsetzung, unsere Jahresgespräche, Zielsetzungen setzen sich zusammen aus dem Thema natürlich einerseits Kosten sparen, aber auch Nachhaltigkeit vorantreiben und das halt messbar, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen für mein Empfinden, was anders ist als bei anderen großen Firmen oder was mir gefeedbackt wird, was bei uns anders ist, ist, dass die Abteilungen nicht im gegenseitigen Clinch stecken, ne? Also wir haben zwar eine Sustainability-Abteilung, die uns hilft zu messen, die uns hilft, den Status quo zu ermitteln. Aber den fachlichen Input, der kommt aus unserer Abteilung und sind unsere Ziele, das zu erreichen. Also unsere Nachhaltigkeitsabteilung sieht sich da eher als messendes Instrument.
Gehen wir dann aber jetzt in das heutige halt hinein. Das heißt, ihr bekommt Ziele für das Jahr, jetzt in dem Fall 2026. Die werdet ihr natürlich schon im letzten Jahr irgendwie bekommen haben. So, was jetzt? Gib uns mal einen Einblick darüber, wie deine, oder nicht nur deine, sondern auch die deines Teams, wie die tägliche Arbeit hier aussieht.
Vielleicht kann ich das mal anhand des Beispiels, wie es jetzt gerade ist, erklären. Also wir hatten Transportemissionen 2019. Da wurde meines Wissens nach das erste Mal dieses Ziel gesetzt, dieses sehr ambitionierte Ziel. Und wir vergleichen quasi dann unsere CO2-Werte, die wir jedes Jahr einsparen, mit dem Status quo. Das heißt, um das mal rechnerisch einfach zu halten, wir möchten gerne bis 2030 die 50% erreichen. Wir sind jetzt ungefähr, dass wir in etwa 30% der CO2-Emissionen von 2025 sparen konnten. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt quasi noch bis 2030 pro Jahr nach Adam Riese 5% einsparen müssen. So, wir sind in unserem Team 9 Mitarbeiter. So, und diese 9 Mitarbeiter müssen sich diese 5% teilen. Das heißt, wir können jetzt runterbrechen, wie viel CO2-Emissionen bedeutet das für dieses Jahr? Wie viele Personen sind wir? Das ist dann die Summe x geteilt durch 9. Das heißt, Marco, du musst x geteilt durch 9 dieses Jahr einsparen. So brechen wir quasi von ganz oben die Ziele nach unten weiter. Und jetzt hattest du nach dem Arbeitsalltag gefragt. Wir versuchen wirklich mit grüner Wiese einfach zu sagen, okay, was ist gerade der Status quo? Was können wir hier machen? Vielleicht mal als Beispiel, ich bin jetzt aus Rumänien zurückgekommen. Hier beliefern wir pro Woche im Schnitt 5 LKWs hin, die dann von dort aus selber die Verteilung in die Bordershops vornimmt. Jetzt ist die Fragestellung, wie können wir das grüner gestalten? HVO100 zum Beispiel ist keine Lösung in dem Fall, weil es einfach keine Tankstellen gibt. Wir haben jetzt versucht, zum Beispiel in Deutschland so voll zu tanken mit HVO100, dass wir dort CO2-Emissionen sparen können in irgendeiner Form. Aber ist in der Praxis ein bisschen blöd, weil er dann irgendwie doch wieder auf dem Rückweg tanken muss. Also wir wollen auch nichts machen, was nicht wirklich effektiv ist. Deswegen haben wir uns jetzt zusammengesetzt und uns einen Plan überlegt, wie wir vielleicht nochmal das Thema Intermodal aufräumen können. Also wir versuchen jetzt in Kooperation mit unserer Tochtergesellschaft in Rumänien Lösungen, Wege zu finden und versuchen, alle an einen Tisch zu bringen. Das bedeutet, ich bringe meine Operative in Erlensee, die dort die LKW-Abfertigung vornimmt, an einen Tisch zu bringen, gemeinsam mit unserem Spediteur, der das macht, und versuche der Tochtergesellschaft in Rumänien auch mit auf den Weg zu geben, dass das wichtig ist. Sie haben das verstanden, sie möchten das auch unbedingt mit uns projektmäßig starten. Und dann versuchen wir, in eine Art Projektstatus zu kommen. Also meine Aufgabe ist es jetzt, den Markt zu durchforsten, zu gucken, was für Möglichkeiten haben wir da. Und wenn ich eine habe, meinen Dienstleister möglichst dazu zu bringen, das mit mir umzusetzen. Und im Best Case wird dann aus einem Versuch ein laufender Prozess, ein laufendes Tagesgeschäft. Und wir können noch weitere LKW hochschalten. Im Worst Case war es ein Versuch. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht praktikabel ist. Dass wir aufgrund von anderen Themen, könnte ich mir vorstellen, dass Laufzeitenthema da auf der Ecke ist mit der Bahn, dass wir sagen, hat nicht geklappt, aber wir haben alles versucht, was in unserer Macht steht, das umzusetzen. Und wir versuchen immer den Ansatz zu verfolgen, es zu versuchen, es besser als nichts zu tun. Und ehrlicherweise hat das bisher eher dazu geführt, dass Dinge funktioniert haben, als dass wir sagen mussten, nee, funktioniert nicht. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen, dass wir auch Dinge einfach mal machen. So. Mhm. Also so für einen Transport, da ist der Kostenunterschied jetzt bei der Masse, ist irrelevant, ob das jetzt 200 Euro weniger oder mehr kostet für einen Transport, um das mal zu probieren. Aber wir haben danach die Möglichkeit zu sagen, das waren die Kosten, so lief das und sollen wir das weitermachen oder nicht? Also wir sind da auch so eine Art beratende Funktion manchmal. Ne? Vielleicht mal als Beispiel.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Verständnis. Das Ziel, 50% zu reduzieren, in, also Scope 3 Transport, das ist ja wahrscheinlich alles, was an Transport passiert, oder? Oder habt ihr eigene? Okay. Und Tonnen CO2, das wollt ihr einsparen. Oder Gramm pro
Tonnen CO2. Kilometer.
Okay, das heißt ja, und das finde ich wichtig, es ist ja noch schwieriger, es ist ja mehr als 50% eigentlich, weil davon ja auszugehen ist, dass deine Geschäftsleitung auch gerne das Geschäft wachsen möchte, wachsen sehen möchte, richtig? Also eigentlich, also intensitätsrelativ musst du mehr als 50% einsparen, um das Wachstum auszugleichen. So, das ist, finde ich, super wichtig zu verstehen. Und deswegen stresse ich das jetzt noch einmal, dass das 50% sowieso viel ist, aber eigentlich ja viel mehr. So. Und dann zweite Frage. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, du hast von Tochtergesellschaften gesprochen, dass du hingehst, vermittelst mit dem Speditionsunternehmen und so weiter. Du bist doch aber auch fürs Operative mitverantwortlich. Also du bist jetzt nicht die Projektstabstelle aus dem Headquarter, die da hinkommt, die allen auf den Sack geht und sagt, hier, so wird es gehen, wollen wir das mal probieren. Sondern du machst ja alles gleichzeitig irgendwie, richtig?
Jetzt kommt die Frage von mir, was ist denn für dich operativ? Also ich habe einen sehr stark operativen Background und glaube, dass ich deswegen gut auf Themen eingehen und sie verstehen kann und auch Pain Points von unserer operativen und von den Schnittstellen verstehen kann. Aber ich bin schon in einer strategischen Position. Also ich habe keinen LKW-Fahrer, der mich mittags anruft und fragt, warum er so lange steht.
Und die Verantwortung liegt dann in der Tochtergesellschaft dafür? Oder ist das ein Kollege, der bei dir irgendwo im Headquarter sitzt?
Für was jetzt genau? Für die CO2-Emissionen?
Für die Durchführung der Transporte. Und wen ruft der LKW-Fahrer an?
Der ruft unsere Transportabfertigung in Erlensee an. Also da sitzen auch Disponenten, die das machen. Ich bin quasi zuständig dafür, strategisch zu entscheiden, also nicht nur ich, meine ganze Abteilung. Wir entscheiden, welcher Dienstleister auf welcher Relation für uns im Einsatz ist. Wir schreiben die aus. Wir machen also immer Länderpakete, die wir alle 2 Jahre dann ausschreiben, neu, um auch einfach marktgerecht und fähig zu bleiben. Genau. Und wir geben dann quasi vor, in dem Land Belgien, Niederlande, Luxemburg ist der Spediteur XY jetzt zuständig für die nächsten 2 Jahre.
Und um da jetzt reinzubohren noch ein bisschen, bevor wir wahrscheinlich wieder ein bisschen rausziehen müssen. Aber so eine Abteilung, die quasi strategisch Ziele vorgibt, die mehr Nachhaltigkeit beinhalten, die gibt es ja in den allermeisten Unternehmen. Und wo dann der Disconnect häufig zu beobachten ist, ist ja dann quasi der Link zu denen, die Entscheidung dann tagesbasiert treffen, ne? und am Ende sich vielleicht doch wieder an Kosten orientieren, weil sie vielleicht auch einfach so gemessen werden. Ne?
Aber das können sie ja gar nicht. Die können sich ja gar nicht dann umentscheiden, weil die Auswahl und die Vertragsgestaltung und das Wer entscheiden wir ja. Okay. Also der Disponent in Erlensee hat wenig bis gar keinen Einfluss darauf, ob er jetzt einen Dachser einsetzen möchte oder einen Raben.
Okay, das also seid ihr vielleicht im Unterschied zu anderen dann doch irgendwie näher im operativen Entscheidung, im Einkauf mehr drin. So. Okay.
Komplett. Also wir haben eine Einkaufsabteilung, die uns, die da natürlich mitentscheidet, die auch unsere Empfehlungen prüft. Ja? Also von uns kommt wieder der fachliche Input.
Ja.
Und aber die Auswahl der Dienstleister liegt komplett in der Hoheit von uns. Also das ist schon sehr wichtig. Und vielleicht nochmal ganz kurz, dieser Disconnect, den du eben beschrieben hast, dass es dann irgendwo einen Disponenten gibt, der es quasi ausbaden darf, das Gefühl habe ich bei uns nicht. Weil wir schon, ich finde, also Punkt 1, unsere ganze Abteilung besteht, soweit ich weiß, aus Disponenten, ehemaligen Speditionskaufleuten, Schifffahrtskaufleuten. Und das heißt also, ich glaube, wir begegnen unseren Kollegen auf Augenhöhe und in allen Lösungsfindungen werden die auch eingebunden. Ja? Also jetzt, um bei dem Beispiel von Rumänien zu bleiben, ich habe schon gestern meinen Kollegen in der operativen angerufen und gesagt, wir müssen uns unbedingt zusammensetzen. Ich habe eine coole Idee und hast du Bock? Also wir sind da schon sehr kommunikativ. Also es ist ein großer Teil meines und unseres Jobs, die Leute an einen Tisch zu setzen.
Ja. Ich meine gar nicht ausbaden, sondern eher, dass das Interesse für Nachhaltigkeit dann von der, in größeren Unternehmen vielleicht dann auch, von der, das möchten wir gerne auf strategischer Ebene, zu der, der den Spediteur auswählt, hat dann plötzlich doch wieder andere KPI, die er erfüllen muss. So, das, den Disconnect meinte ich. Aber den habt ihr dann ja auch anders gelöst, indem du dafür verantwortlich bist und du daran gemessen bist. Und da wollen wir jetzt ja genau reinbauen.
Genau.
Deswegen möchte ich eine Frage gleich im Anschluss stellen, quasi an dieser kleinen Diskussion, weil jetzt habt ihr Ziele, ne? Bis 2030 hast du, glaube ich, gesagt, 50% der Emissionen halt einsparen. So, was mich interessiert, das ist ein Ziel, was bis 2030 irgendwo im Raum steht. Und fairerweise muss man dazu sagen, da gibt es viele Unternehmen, die so etwas rausposaunen. Um diesen Disconnect nochmal aufzugreifen, was mir oft auffällt, ist, dass diese Ziele, die man sich definiert, runtergebrochen auf das Jahr und runtergebrochen dann eben auf die einzelnen Abteilungen, eben nicht in irgendeiner Art und Weise mit Konsequenzen verbunden sind. Soll heißen, Konsequenzen kann jetzt was Negatives sein, ne, dass man was auf die Finger bekommt, oder eben auch mit Incentivierungen, sodass das auch in gewisser Art und Weise Nachdruck halt bekommt. Also nicht nur das Thema als solches ideologisch betrachtet, sondern eben auch, nee, wir wollen das, und wenn jetzt jemand das Ziel erreicht, dann bekommt er einen Boni oder eben was, eine Konsequenz. Wie geht ihr damit um?
Das ist eine ziemlich gemeine Frage, ehrlicherweise, weil ich bisher hatten wir noch nicht den Fall, dass wir diese Sachen nicht erreicht haben. Deswegen kann ich nicht beurteilen, was passieren würde, wenn das jetzt total schief geht dieses Jahr. Aber es ist nicht intensiviert. Also wir bekommen jetzt keinen Bonus dafür oder ähnliches, dafür, dass wir das jetzt super gut gemacht haben. Ich glaube, wir sind alle sehr intrinsisch motiviert. Ich finde es bemerkenswert, wie bei mir im Team Das stand nie zur Diskussion, ehrlicherweise. Also ich versuche das gerade mal für mich auch zu sortieren, diese Frage. Aber es fällt mir schwer, weil es gibt kein Belohnungssystem dahinter.
Mhm. Aber es ist halt konkret deine Aufgabe. So, das ist das Ziel und das musst du erfüllen. So. Und das ist ja schon relativ unique, finde ich.
Und also vielleicht, um mal eine Lanze für meinen Arbeitgeber zu brechen. Wir haben extrem viel Freiheiten in unserer Gestaltung, wie wir das machen. Und ich glaube, ich bin auch deswegen bereit, und da spreche ich auch für meine Kollegen, dass man sich dann auch reinhängt. Also wenn man viele Freiheiten bekommt und viel Vertrauen geschenkt bekommt, habe ich zumindest das Bedürfnis, das auch in irgendeiner Form zurückzuzahlen. Und deswegen bedarf es bei mir jetzt gar nicht ganz konkret jetzt irgendwie einem Tantiem dafür, dass ich die CO2-Ziele erreicht habe. Weil ich einfach den Job einfach richtig cool finde und er mir richtig viel Spaß bereitet und ich gerne zur Arbeit gehe.
Da würde ich jetzt mal eine These dran entwickeln. Weil wenn das nicht der Fall ist und ihr das, also diese Incentivierung oder ne, dass die Konsequenzen dann in irgendeiner Art und Weise mit verbunden sind, sondern ihr macht das, was ihr tut, weil ihr seid ja, abgesehen von dem, wie ihr persönlich über so ein Thema halt nachdenkt, seid ihr immer noch ein Unternehmen, so, oder ihr seid Angestellte eines Unternehmens und ihr müsst unternehmerisch denken. Das heißt, die These, die ich hier entwickeln wollen würde, ist, ihr macht das ja nicht nur aus irgendwelchen ideologischen Gründen, sondern es hat halt eine harte ökonomische Realität. Wenn etwas ökonomisch keinen Sinn machen würde, dann macht ihr es auch einfach nicht, weil es halt keinen Sinn macht. So, Punkt. Das wäre jetzt meine These, weil ihr beweist im Grunde genommen, weil ihr auch aus der operationellen Ebene halt kommt, ihr seid alles Disponenten, Spediteure, wie auch immer, ihr kommt aus dem täglichen Doing, ihr prüft im Grunde genommen die Möglichkeiten, die entstehen, um die Ziele zu erreichen, und wenn sie ökonomisch noch Sinn machen, dann macht ihr das. Und in dem Moment, das ist die These, weil ihr das jährlich halt beweist, dass es halt geht, CO2-Emissionen zu reduzieren und darüber eben auch ökonomisch zu sein, beweist ihr im Grunde genommen im täglichen Doing, dass viele Dinge halt auch Sinn machen können.
Ja, also bin ich voll bei dir. Also kann ich gar nicht viel hinzufügen. Wir haben oft das Thema, dass wir Optimierungen durchführen. Ja, also wir haben ein gewisses Netzwerk in einem Land und wir schaffen es zum Beispiel, durch die Optimierung Kosten einzusparen. Und damit in dieser Kostenersparnis sind schon unsere nachhaltigen Themen mit abgedeckt. Also ich habe gar keine Diskussion nach oben, warum das jetzt mehr kostet, weil es kostet nicht mehr als vorher. Ne? Also wir haben es gut durchoptimiert einfach. Und kann ich nur ein gutes Beispiel nennen. Die Kollegen von der Hammerspedition in Aachen, die haben wir dann während des Tenders in einem sehr partnerschaftlichen Austausch, also wirklich ganz toll, haben die uns angeboten, ey, wir haben hier eine Tankstelle auf dem Hof, die ist leer, wenn ihr wollt, können wir dediziert HVO 100 für euch hier voll tanken und all eure Transporte damit umstellen. Und wir haben sogar eine Raffinerie, von der wir der Meinung sind, da die importieren kein Palmöl aus Asien dafür. Und die kommt aus Rotterdam und das läuft. Also das ist natürlich, wird jetzt ein Nachhaltigkeitsbeauftragter sagen, ja, HVO 100 ist aber umstritten. Das mag sein, aber wir haben eine Lösung, die, von der wir zumindest inhaltlich überzeugt sind, die in einem Preis-Leistungs-Verhältnis steht und wir tun was, anstatt nichts zu tun. Und das soll keine Grünwascherei sein oder so, ne? Aber ich sehe das schon so, wie du sagst, wir kommen da halt auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Wir wissen alle, was eine LKW-Kalkulation kostet. Und die Lösung darf nicht sein in einem Tender, ach so, übrigens, wenn ihr uns nicht den ganzen Fuhrpark mit E-Trucks liefert, dann seid ihr raus. Ne? Das wird nicht funktionieren, weil wir einfach auch keinen eigenen Fuhrpark haben. Was auch nochmal besonders ist, wir setzen mittlerweile in unseren Ausschreibungen im Tendering nachhaltige Lösungen voraus. Also das bedeutet, wie gesagt, nicht, bitte stell uns jetzt nur einen E-Truck-Fuhrpark zur Verfügung, aber bitte, lieber Spediteur, mach dir Gedanken innerhalb deines Transportkonzeptes, was kannst du an nachhaltigen Lösungen darbieten? Und das darf auch eine intermodale Lösung sein oder das darf auch eine Relation mit Book and Claim sein oder. Ne? Uns ist nur wichtig, dass etwas passiert und wir haben bisher damit auch sehr viel Erfolg. Also ich würde sagen, mit jedem Tender, der gerade ein neues Landpaket berührt, werden wir nachhaltiger.
Das heißt, wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten Jahre, wo du dann ja Reduktions- oder ihr Reduktionsziele hattet, dann ist es nicht zu Lasten von Wirtschaftlichkeit gegangen, sondern ihr habt es getroffen und es war günstiger.
Genau, oder es stand in einem Verhältnis, wo wir sagen, das können wir vertreten. Also HVO 100 ist mittlerweile für 1% Mehrkosten verfügbar. Wenn wir aber durch unsere Kostenoptimierung vorher auf einem Länderpaket eine große Summe Geld einsparen konnten, fällt nicht ins Gewicht einfach.
Du wirst ja auch hören, auf Veranstaltungen, wo auch immer, ist ja alles teurer und so, würden wir total gern, aber so. Mhm. Was macht ihr denn anders? Also ja, ich glaube, einen Punkt hast du schon erzählt, ne? Ihr probiert aus.
Ja,
so, und sagt
wir probieren
hier,
aus.
So. Aber gibt es was, irgendwie eine andere Empfehlung quasi? Weil das ja eigentlich das ist, was man will, dass beides geht zusammen.
Ja. Also einmal ich glaube, innerlich muss man sich im Klaren sein und auch, das muss von ganz oben innerhalb der Geschäftsführung auch getragen werden und unterstützt werden. Das ist ganz wichtig. Aber man muss sich zum Ziel nehmen, was Nachhaltiges zu tun. Und ohne das Annehmen, dass das geht, wird es nicht funktionieren. Also wie gesagt, ne, wir sind jetzt nicht hier die Nachhaltigkeitsperformer des Jahrtausends, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen unser Tendering anpassen. Aber ich glaube schon, dass es einen großen Effekt hat, dass wir sagen, wir nehmen es nicht hin, wenn uns jemand gar nichts anbietet. Also das akzeptieren wir einfach nicht. Und dann fliegt er aus dem Tenderprozess raus. Und ich habe das Gefühl, wir haben unsere Spediteure mittlerweile so weit, dass die das wissen. Das feedbacken die uns auch. Boah, in Anführungsstrichen, keiner nervt so doll wie ihr. Aber wir sind vorbereitet für den nächsten Tender. Wir haben eine coole Idee. Also die machen sich schon einen Kopf. Es entstehen daraus weitere Kooperationen, vielleicht um bei der Hammerspedition zu bleiben. Wir waren auf der Messe zusammen, haben irgendwie einen Nudelteller gegessen und sind dann zur Trailer Dynamics an den Stand gegangen und haben gesagt, hallo, ich bin der Marco, hier, ich bin der Sebastian von der Hammerspedition und wollen wir nicht zusammen was machen? Und die Antwort war, ja, warum nicht? Ne, also es kann so einfach sein, glaube ich, und ich glaube, man muss einfach ein bisschen, vielleicht, also das würde ich empfehlen, ein bisschen unbefangener an die Themen rangehen, ne? Und nicht immer davon ausgehen, dass alles teuer ist. Ja, es kann teuer werden, aber hörst du doch erstmal an. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp.
Das ist ein sehr wertvoller Tipp und da möchte ich jetzt auch nochmal eine Frage danach stellen und dann können wir auch an diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Hammerspedition und mit Trailer Dynamics auch daran mal durchexerzieren. Du müsstest auch gleich mal erklären, was das ist, was ihr da macht und wie auch immer. Aber die Anstiegsfrage ist Netzwerken. Weil miteinander sprechen, offen sein für Ideen, nicht nur in irgendeiner Art und Weise etwas fordern, sondern wirklich auch die Gespräche suchen. Ich meine, du hast davon auch schon ein bisschen berichtet. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nochmal danach fragen, wie wichtig ist das in deinem täglichen Job oder in eurem täglichen Job, nach allen Richtungen halt zu schauen, zu gucken, wo sind die Optimierungen, da offen zu sein für diese Ideen, die aus diesem Netzwerk halt herkommen. Du kannst das auch gerne dann eben mit dem von dir angesprochenen Projekt auch mal nochmal durchexerzieren.
Ja, also das Thema Kommunikation ist das Wichtigste in dem Fall, ne, gerade in unserer Position. Wir müssen Interessen abwägen von vielen Seiten. Ne? Ihr habt das ja eben schon beschrieben, es gibt irgendwie so eine Kostenbrille, es gibt eine Nachhaltigkeitsbrille, es gibt den Spediteur, der irgendwie das alles bezahlen soll am Ende. Es gibt Kunden, die wollen keine Einschnitte in der Laufzeit haben, zum Beispiel, wenn man über das Thema Intermodal nachdenkt, ist das immer ein Ding, ne? Also medial getrieben ist ja oft, ja, werft doch alles auf die Bahn und dann ist alles gelöst. Aber die Realität ist, dass ich, mein Kunde kann nichts damit anfangen, wenn ich 21 Tage in die Türkei fahre über Bahn und der quasi da die ganze Zeit nichts verkaufen kann. Ne? Also das sind halt so ein paar Themen einfach. Und vielleicht Thema Kommunikation bei der Hammerspedition war in dem Fall wirklich, wie ich das eben gesagt habe, dass wir auf der Messe einfach auf die zugegangen sind. Die sitzen geografisch, ich weiß nicht, ob ihr da bewandert seid, also die Hammerspedition sitzt in Aachen und Trailer Dynamics sitzt in Eschweiler, das ist also 20 Minuten Autobahn und die haben da selber auch noch ein Lager in Eschweiler, also die haben da eine gewisse Nähe zur RWTH und zur Startup-Szene und deswegen kannten die sich schon und ich habe gesagt, wollen wir nicht irgendwas machen, was muss dafür passieren? Und was Trailer Dynamics macht, ist, die haben eine Achse, also ist eine Tochter von Krone, die haben eine Achse entwickelt, die den Auflieger anschiebt, elektrisch, und dadurch quasi, wie auch immer die Zugmaschine betrieben ist, dann Kraftstoff oder Strom einsparen kann. Also man kann es entweder als Range Extender für einen E-Truck sehen oder als Diesel-Einsparer für einen Truck. Und ja, die waren auf der Suche noch nach Piloten, einfach weil sie Testdaten brauchen, also Live-Daten. Die haben natürlich vieles errechnet, wie viel das einsparen darf und soll, aber sagten, wir brauchen noch auf jeden Fall Testobjekte. Und dann habe ich gesagt, ja top, das machen wir. Und wir haben quasi Inbound-Transporte, also reinkommende Transporte aus Holland, die nach Erlensee gehen und dort einfach mal angefangen, das zu machen. Und die Mehrkosten für uns bestanden darin, dass wir die CO2-Zertifikate für den Strom übernehmen. Also salopp gesagt, wenn die den Strom aus unserer Steckdose nehmen würden, dann wäre das schlimmer, haben wir tatsächlich errechnet, als HVO 100 zu nehmen in der CO2-Bilanz. Das heißt, wir haben quasi Grünstrom, stellen wir zur Verfügung finanziell. Das ist das Einzige, was wir da machen. Und wir bezahlen den Unterschied für HVO 100 bei der Hammerspedition. Also das Projekt sah so aus: Zugmaschine HVO 100, Sattelzug, also Anhänger, mit Trailer Dynamics elektrisch betrieben. Und wir konnten so CO2-Werte, also 89% der CO2-Emissionen einsparen. So, und das ist halt, ja, das wird irgendwo eine Übergangstechnologie sein, ja, aber was spricht dagegen? Also ich meine, was viele vergessen ist, die Trucks, die gerade so umherfahren, die haben auch CO2-Emissionen verbraucht, um sie zu produzieren. Und das wird oft gar nicht in dieser Rechnung mitbedacht. Ne? Also ganz oft geht es dann immer nur um den reinen Verbrauch. Und warum soll ich nicht, wenn das gut funktioniert, vielleicht erstmal die 89% nehmen, bevor ich jetzt darauf warte, meine Hände in den Schoß lege und sage, oh, dann warten wir mal, bis hier E-Trucks finanziell profitabel werden. Und deswegen sagen wir dann einfach, machen.
Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Machen ist besser als nichts machen. Wenn wir gucken in das, was ihr gemacht habt, und ihr seid ja nun, also du hast gesagt, du kommst aus als von Nahverkehrsdisponent, was ja sehr monothematisch ist. Und jetzt gibt es ja wahrscheinlich wenig, also im Sinne von Transportmodus und Region, so das meine ich. Das ist halt ja, das wahrscheinlich stimmt. Relativ.
Stabil. Das war eine Schule fürs Leben, das kann ich sagen.
Okay, ja, das glaube ich auch. Aber so rein aus logistischer Perspektive hast du jetzt ja ein wahnsinnig komplexes Netzwerk, wo du auch ganz doll betroffen bist von irgendwelchen geografischen Verwerfungen und so, ne? Oder geopolitischen Verwerfungen. So, was ist denn jetzt aus dem ganzen Spektrum an Sachen so in den letzten Jahren irgendwie so der größte Hebel gewesen? Oder also nehmen wir an, es gäbe ein ähnlich kompliziertes Netzwerk. So, was würdest du jemandem anders sagen? So, da, das hat für uns super funktioniert. Mach das zuerst oder guck da mal rein.
Auf einen beschränken würde ich es gar nicht wollen. Also tatsächlich Biofuel ist ein Thema in der Seefracht. Da zahlen wir auch höhere Aufschläge für. Also da reden wir nicht nur von 1%, sondern eher 15-30%, aber die fressen wir aktuell noch. Dann HVO 100 ist etwas, was gerade in Westeuropa und auch in anderen Ländern schon viel populärer ist als in Deutschland. Also ich nehme es wahr, in Belgien, Niederlande, Luxemburg, ne? Also das ist da gang und gäbe. Ich habe es jetzt letztens als Joke auch mal in meinen VW Crafter getankt, also es funktioniert einwandfrei. Und ich glaube, das wissen viele nicht. Tatsächlich ein Hebel kann sein, ist intermodal, wenn es mit den Laufzeiten passt, was oft nicht der Fall ist. Und natürlich Luftfracht vermeiden, ne? Also das ist ein extrem großer Hebel bei uns. Und da bin ich ein bisschen Sorge aktuell, was das ganze Thema Middle East angeht, ne? Weil wir da einfach gerade gezwungen werden zu fliegen, sonst steht unser Geschäft am Ende des Tages still, ne? Also Straße von Hormus, brauchen wir ja nicht drauf eingehen, ne? Also das ist tatsächlich ein Thema, das uns in der Nachhaltigkeit dieses Jahr zurückwerfen könnte. Müssen wir einfach sehen.
Genau, das wäre jetzt auch eine Frage, so Blick in die Zukunft. Nun bist du verzielt dafür, aber ja eben nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Kosten und einfach, das muss ja sowieso einfach laufen. So, wie blickst du drauf? Hast du, kriegst du graue Haare aus Sorge oder hast du im Grunde schon, habt ihr so viel Ideen und Sachen und Projekte so im Köcher, dass ja, das wir wissen, wie wir da hinkommen oder wie, nimm uns mal mit, wie sieht das aus?
Auch zweigeteilt. Ne? Einerseits sehen wir noch extrem viele Dinge, die zu optimieren sind. Also egal an welchen Standort ich komme, wir sind wirklich so mannigfaltig in unseren Transportnetzwerken, dass wir manchmal selber den Überblick nicht haben, weil das Blackboxen für uns sind, weil einfach unterschiedliche Datenschnittstellen, unterschiedliche Transportkonstrukte, wo wir uns immer wieder auch selber neu reinarbeiten müssen. Ja, also stellt euch das bitte nicht so vor, dass da ein Transportnetzwerk besteht und jeder von uns weiß immer überall 100%, was da läuft. Ganz im Gegenteil. Also wir haben noch Aufgaben die nächsten 4 Jahre mindestens und wir werden da nicht müde werden, neue Themen zu finden. Ganz im Gegenteil. Ich kann mich mit Themen totwerfen. Andererseits ist natürlich die Geschwindigkeit und der technische Fortschritt, der auch notwendig ist, damit wir wirklich dann irgendwann mal sagen, jetzt sind wir grün. Also für mich, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass das so schnell kommt, dass das überall flächendeckend läuft. Selbst wenn wir, angenommen, ja, wir hätten innerhalb der nächsten 5 Jahre, oder vielleicht Moritz, sagst du mal was du für realistisch hältst, wann wir E-Trucks flächendeckend einsetzen können. Da bist du wahrscheinlich tiefer drin als ich sogar. Aber jetzt angenommen, das wäre in Deutschland so, dann haben wir noch 50 andere Länder, wo das noch nicht so ist. Ne? Also deswegen, die Geschwindigkeit ist natürlich so ein Thema, die ich überhaupt nicht einschätzen kann.
Du hattest das im Verlauf des Gesprächs schon erwähnt, intermodale Verkehre ist natürlich ein Thema, wo ihr permanent auch drauf und dran seid, das zu analysieren. Jetzt nutzt ihr aber auch schon intermodale Verkehre und insbesondere ein Verkehr in Richtung der Türkei. Kannst du uns mal erklären, warum gerade dort und wie das generell abläuft, wo sind die Herausforderungen dabei?
Ja, also hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, das Thema Laufzeit ist eins, ne? Also wir fahren mit sehr, sehr vielen LKWs täglich in die Türkei, weil Istanbul unser größter Flughafen ist, das ist die Tochter von uns, ist Unifree und deswegen sage ich unser Standort, da steht aber nicht Heinemann dran und da ist natürlich, das ist einer unserer größten CO2-Treiber und deswegen sind wir natürlich da total dran, was machen zu wollen. So, jetzt haben wir die ganzen Lösungen, die ich eben gesagt habe, sind da teilweise nicht umsetzbar. HVO 100 ist da kein Thema, ist viel zu teuer oder nicht verfügbar. Dann E-Truck ist zu weit einfach, da gibt es kein flächendeckendes Ladenetzwerk, das dann auch in der Geschwindigkeit, wie wir es bräuchten, verfügbar ist. Ja, also bleibt uns irgendwie so ein bisschen nur aktuell intermodal übrig. Und da sind wir auch schon sehr lange dran und nicht nur ich, sondern das ganze Team, da Lösungen zu finden. Und eine sah unter anderem vor, halt der klassische Bahnweg darunter durch Osteuropa. Und ja, der war aber die letzten Monate, Jahre geprägt von Baustellen. Ja. Also immer wieder Baustellen, die dann dazu zu Verzögerungen geführt haben. Wir haben keinen Zugriff mehr auf die Ware. Dann das Thema Diebstähle ist ein großes da. Ja. Also wir haben hohe Warenwerte, die wir bewegen. Und jedes Mal, wenn da irgendwo ein Zug zum Stehen kommt, ist die Gefahr nahe, dass da sich jemand dran vergreift, irgendwelche Banden am Gleis warten tatsächlich, um da Container aufzuschneiden. Selbst mit Security-Diensten auf den Zügen ist das keine Garantie, dass das hilft tatsächlich. Und das Schlimmste für unsere Tochtergesellschaft in der Türkei ist halt die Laufzeit. Ne? Also wir wussten nicht, ob wir wie angegeben in 12 Tagen da sind oder ob es auch mal 21 Tage sind. Und das ist natürlich, das führt zu einer Unplanbarkeit der Bestellprozesse, des Out-of-Stock-Managements. Ne? Also irgendein Produkt ist weg, ausverkauft, sie brauchen es neu. Ja, dann warte mal 21 Tage. Also das ist natürlich, also können wir denen nicht erklären, wollen wir denen auch gar nicht erklären müssen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen nach Alternativen umgeschaut. Wir haben uns hinsichtlich des Bestellrhythmus und des Forecasting mal Gedanken gemacht und so Überlegungen angestrebt. Okay, haben wir denn Waren, von denen wir wissen, dass wir sie sowieso morgen verkaufen, in Anführungsstrichen, und können wir die nicht einfach schon ein bisschen früher losschicken? So, das heißt, wir haben quasi uns die Schnelldreher angeguckt, ja, also sowas wie Heineken-Biere, Dinge, die immer laufen, und gesagt, okay, dann lass uns das doch jetzt mal einfach früher losschicken und gucken, ob wir ungefähr dann die Zeit treffen, in Absprache natürlich mit dem Kunden, und haben mal eine neue Route probiert. Und die läuft im Moment ganz gut. Wir fahren dann quasi über Bettenburg in Luxemburg, also Erlensee, Bettenburg ist dann quasi der Vorlauf. Und dann ab Luxemburg mit der Bahn bis Triest, also Italien, und von dort aus die Fähre Richtung Türkei, um dann nochmal einen kleinen Nachlauf. Und da haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben im Schnitt 9 Tage Laufzeit. Und auch da würde ich sagen, war das wieder so, okay, die eine Route funktioniert nicht, lass uns mal einfach eine neue probieren und gucken, ob das stimmt, was der Spediteur uns sagt. Na, weil vorher wurde uns auch 11-12 Tage Laufzeit versprochen. Und da wurden uns jetzt 9 versprochen, haben wir gesagt, okay, wissen wir nicht, probieren wir mal, ne, in Absprache mit dem Kunden, und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir fahren diese Route auch regelmäßig, im Moment wöchentlich tatsächlich, bis zweiwöchentlich, je nach Warenaufkommen. Allerdings ist das ein sehr kleiner Anteil, zeigt aber, dass es geht. Es gibt keine gekühlten Lösungen aktuell, die auch finanzierbar sind. Ja, es gibt halt eine, da fährt der Trucker mit auf dem Schiff, der ist dann aber 9 Tage weg, und das lässt sich dann quasi der Spediteur auch bezahlen. Also da stehen wir, sind wir wieder bei dem Thema, das steht in keinem Verhältnis. Aber da irgendwie eine Kühleinheit oder so, die dann auch auf so einem Schiff laufen darf, ohne Brandgefahr, gibt es meines Wissens nach nicht. Aber wenn mich da jemand von einer anderen Lösung überzeugen möchte, ist er herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Also da freue ich mich. Aber genau, daran scheitert es gerade, die Volumina dahin hochzufahren, dass wir das nicht gekühlt machen können. Das heißt, wir sind aktuell gezwungen, gekühlt Trucks dahin zu schicken, weil sonst uns die Schokolade einfach wegschmilzt. Ne? Also ganz salopp gesagt.
Wir fassen also, oder lass mich zum Ende zusammenfassen, was ich jetzt mitgenommen habe als Heinemann/Marco Schenk-Empfehlung Secret Sauce. Erstmal finde ich wichtig, du sagtest vorhin, ja, wir sind vielleicht gar nicht ein Nachhaltigkeitschampion des Jahrtausends. Ich finde, absolute Reduktion in Scope 3 um 50% in 10 Jahren, das machen nicht so viele und sind auch nicht so viele schon so weit. Also, ja, ob man ein Champion ist, weiß ich nicht, aber ich finde, das muss man auch gar nicht downplayen, vor allen Dingen, wenn man mit so einer Komplexität arbeitet wie du. Also, du hast gesagt, ausprobieren, gucken, ob wirklich Sachen nicht gehen, wenn man hört, die gehen nicht. Und nicht warten, sondern jetzt irgendwie machen, und das Ganze so ein bisschen getrieben, enabled, gefordert durch, ja, das ist halt einfach deine Aufgabe. So. Richtig?
Ja.
Oder ja, haben wir noch eine Empfehlung zu ergänzen für die Zuhörenden?
Nein. Also einfach frohen Mutes sich der Aufgabe stellen, ist schon ganz gut zusammengefasst. Also oft hört man ja im Moment auch so, ja, es ist, rückt alles in den Hintergrund und alles ist, hat alles keinen Sinn mehr. Also diese Stimmung, da wehre ich mich gegen auf jeden Fall.
Hervorragend, das hören wir sehr gerne. Ganz vielen Dank für die Einblicke an alle Zuhörenden, ja, Aufruf und alle.
Ja,
LinkedIn
schreibt Sales mir, Kasper. Wenn ihr,
schreibt genau, dem Marco.
Wenn ihr geile Lösungen habt, bin ich voll bereit, mit euch drüber zu diskutieren.
Und auch das hört man selten. Ganz vielen Dank für die Einblicke. Viel Erfolg. Große Aufgaben. Ja? Einiges an absolut CO2 zu reduzieren, während Unternehmen wächst. Ganz vielen Dank für die Einblicke. Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.